Radio 1. Nur für Erwachsene.
Wrapped up in books. Ben und Sebastian waren das. Kindheit, Jugend, Höhen und Tiefen der Liebe, in der Lebensmitte, Ermutigung und Trost, Natur erfahren auf dem Feld der Politik, Vergänglichkeit, Glaube und Zweifel. Scheinbar zu allen Themen und Aspekten des Lebens gibt es Gedichte. Denn die Stichworte, die ich gerade genannt habe, sind einige der Kapitelüberschriften in der bekanntesten und beliebtesten Sammlung deutscher Gedichte. Die heißt Der ewige Brunnen, erschien erstmals 1955 und wurde im Jahr 2024 umfassend überarbeitet von Dirk von Petersdorf. Er ist selbst Schriftsteller und Professor für neuere deutsche Literatur an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und mit ihm sprach ich über das Verhältnis von Poesie und Leben. Guten Tag, Herr von Petersdorf.
Guten Tag, Herr Böhm.
Peter Rühmkopf, selbst ein Dichter, hat mal die schöne, an sich selbst schon poetische Idee vertreten, dass wir schon mit unseren ersten Worten Lyrik kennenlernen. Mit Worten wie Mama und Papa. Welche Faszination geht Ihrer Meinung nach von Gedichten aus?
Man kann das an diesem Beispiel von Rühmkopf, glaube ich, gut erklären, Mama und Papa, was Sie gesagt haben, Worte, die im Alltag Kinder benutzen, aber es sind Worte, die einen Klang haben. Sie haben zwei A's und dann haben wir jeweils zwei Konsonanten, also wir haben das eine, was Lyrik kann, Gleichklang herzustellen, und das andere, warum es auch lyrisch ist, ist die Ansprache. Also die Kinder sprechen damit ja die Person an, die für sie überlebensnotwendig sind, und Lyrik ist auch Ansprache, und Ansprache in wichtigen Situationen. Man richtet sich an anderen Menschen mit diesen gleich klingenden Worten. Also insofern ein gutes Beispiel für erste Lyrik.
Das erste Gedicht im ewigen Brunnen ist ein Kinderreim. Heile, heile Segen, drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein, wird bald wieder besser sein. Jetzt werden manche, die uns zuhören, denken, was, das ist ein Gedicht? Das könnte ja auch von mir sein. Warum haben Sie dieses Gedicht an den Anfang Ihrer Sammlung gestellt?
Ja, ganz bewusst habe ich das natürlich getan. Wenn man 1000 Gedichte sammelt, überlegt man sich, was soll am Anfang stehen. Weil eine Idee von Lyrik ist, ich glaube, es ist eine richtige Idee, dass sie am Anfang Zauber war, dass sie eine beschwörende Kraft hat. Also in alten Gesellschaften, dass von Lyrik magische Wirkung ausging. Und auch wenn wir vielleicht nicht mehr unbedingt an Magie glauben, aber solche Vorstellungen sind in diesen Versen Heile, heile Segen, drei Tage Regen immer noch vorhanden. Denn die Idee ist ja, ein Kind ist meinetwegen hingefallen und hat Schmerzen, und dann sagt man das und dann sollte es besser sein und ihr Schmerz wird vielleicht nicht weniger. Aber dass es gesagt wird, hilft tatsächlich. Also er wird doch weniger, allein dadurch, dass etwas gesagt wird. Und das ist diese Zauber- und beschwörende Wirkung. Deshalb muss man das wiederholen. Drei Tage Regen, drei Tage Sonnenschein mit diesem Rhythmus. Und dann hofft man, dass der Zauber wirkt.
Deswegen ist ja auch eines der ältesten überlieferten Dokumente der deutschen Literatur, sind ja diese Merseburger Zaubersprüche. Ne?
Ja, genau.
Auf die Kindheit folgt die Jugend, der Lebensabschnitt, in dem viele Menschen tatsächlich anfangen, Gedichte zu schreiben. Wie gehören denn Jugend und Dichtung zusammen?
Das könnte damit zu tun haben, dass das eine Phase ist, in der man üblicherweise mit so einer Art Gefühlsüberschwang zu kämpfen hat und mit der Vorstellung, ich weiß nicht, wie schaffe ich Ordnung, wo gehöre ich eigentlich hin, wie kriege ich meine eigenen Gedanken vielleicht in eine Ordnung gebracht, und dass da dieses Aufschreiben helfen kann, sagen, dann ist es vielleicht schon ein kleines bisschen besser, wenn es mir gelungen ist, das, was so in mir, im Kopf, im Herzen, wo auch immer hin und her rauscht, in Worte zu fassen und es mir dann noch mal vielleicht zu sagen oder jemandem anderen zu schicken. Also ich glaube, es ist etwas in den Griff überhaupt zu kriegen. Das kann Lyrik auch.
Dirk von Petersdorf, Sie haben in Ihre Sammlung auch Liedtexte aufgenommen, zum Beispiel den Text von Am Ende denke ich immer nur an dich von Element of Crime, ein Lied, das wir hier bei Radio 1 auch sehr gerne spielen. Bei Ihnen findet sich das in der Abteilung Höhen und Tiefen der Liebe. Was macht für Sie ein gutes Liebesgedicht aus?
Ich glaube, wie immer ist diese Frage, das ist schwer zu beantworten, objektiver. Aber ich glaube, man kann doch etwas sagen, was gut ist, wenn man gerade einem Liebesgedicht, kann man es gut erklären, man ist verliebt oder man ist vielleicht auch unglücklich verliebt oder man ist sehr traurig nach einer Trennung und man liest dann ein Gedicht oder hört vielleicht auch einen Song und denkt, ja, genau so geht es mir, ich hätte es nur nicht so sagen können. Es bringt etwas in Worte, was ich als so ein unklares Gefühl hatte, und plötzlich denke ich, da ist jemand, der konnte es für mich ausdrücken, und dann sozusagen gehe ich selber in dieses Lied oder in dieses Gedicht hinein, und das Ich, was dann dort spricht oder singt, das bin in dem Moment ich selber, und dann ist es ein gutes Liebesgedicht.
Element of Crime, am Ende denke ich immer nur an dich. Aus dem ewigen Brunnen,
der bekanntesten und beliebtesten deutschen Gedichtsammlung, herausgegeben von Dirk von Petersdorf, mit dem ich jetzt weiterspreche. Herr von Petersdorf, es gibt auch sehr kurze Gedichte in Ihrer Sammlung. Zum Beispiel ein Zweizeiler von Angelus Silesius, dessen Titel lautet »Dein Kerker bist du selbst«. Und dann die beiden Zeilen »Die Welt, die hält dich nicht, du selber bist die Welt«. Die dich in dir, mit dir so stark gefangen hält. Da steckt sehr viel Weisheit drin. Inwiefern sind denn Gedichte auch Mittel, um Lebensweisheit zu übermitteln? Warum können Sie das möglicherweise besonders gut?
Sie können das besonders gut. Einmal ein ganz einfaches Merkmal von Lyrik ist ja, sie ist kurz. Sie haben jetzt auch ein Gedicht mit Absicht rausgesucht, das aus einer Überschrift und zwei Versen besteht. Natürlich kann ich über diese Themen eine lange Abhandlung schreiben, aber ich kann auch sagen, in zwei Versen kann so viel konzentriert sein, dass mir das genügt, um darüber nachzudenken. Und dann kann ich mir sie gut merken. Also manche Leute laufen ja durchaus durch ihr Leben und sagen sich immer mal wieder ein Vers oder eine Strophe aus und sagen, das hilft mir, das ist etwas, das für mich zutreffend ist oder ja, das macht mir Mut. Und es hat mit der Kürze, glaube ich, zu tun und mit dieser Merkbarkeit. Man sagt, kann Weisheit aus der Philosophie gewinnen, aber auch aus Gedichten. Und es gibt eben auch sehr, sehr interessante philosophische Gedichte.
Kommen wir von der Weisheit zum Alltag. Ich zitiere noch ein kurzes Gedicht von Rainer Kunze. Einladung zu einer Tasse Jasmin-Tee. Treten Sie ein, legen Sie Ihre Traurigkeit ab. Hier dürfen Sie schweigen. Eine Tasse Jasmin-Tee wird eigentlich allen Dingen, die in Gedichten vorkommen, ihre Alltäglichkeit genommen. Ließe sich also über alles ein Gedicht schreiben, auf jeden Gegenstand, selbst den, den wir jetzt, egal wo wir auch sind, vor uns sehen?
Ja, ich finde die Frage finde ich sehr wichtig. Das ist auch für mich so ein Kernverständnis von Lyrik, dass man nicht denkt, Gedichte halten sich nur in bestimmten Regionen auf oder der Alltag habe in der Lyrik keinen Platz. Ganz im Gegenteil, ich glaube, sie sollte auf die Welt zugreifen können, die um uns herum ist und genau wie Sie sagen, auf jeden noch so kleinen Gegenstand und dann plötzlich zeigen, dieser Gegenstand kann eine Bedeutung haben. Also wir umgeben uns ja im Alltag mit allen möglichen Dingen. Das meiste nehmen wir eigentlich kaum noch wahr, weil wir im Alltag eben oft auch so ein bisschen abgestumpft sind. Und dann kommt plötzlich ein Eindruck und wir sehen, jetzt sehe ich diesen Gegenstand wieder in einer anderen Weise an. Und darauf kann ein Gedicht hinweisen, diese Alltäglichkeit zu nehmen und plötzlich wieder das Besondere und Reizvolle daran zu entdecken.
Ich glaube, das werden viele Menschen jetzt genau in dem Augenblick machen. Die lassen ihren Blick durch ihre nächste Umwelt schweifen. Die meisten Menschen haben ja aber doch mit Gedichten nichts zu tun, bis es dann ans Feiern geht. Da gelten Gedichte ja als besonders geeignete Form. Warum ist das so?
Ja, das ist wirklich ein Phänomen, dass bei Feiern dann, das finde ich auch schön, irgendjemand fühlt sich bemüßig und sagt, ich habe ein Gedicht mitgebracht und dann wird das vorgelesen. Das finden doch alle in Ordnung. Und das hat, glaube ich, einmal mit der Gemeinsamkeit zu tun, dass man sagt, wir sind dann in einem Raum versammelt, wir erleben jetzt etwas Gemeinsames, dafür wollen wir auch einen gemeinsamen Ausdruck haben. Und dann, dass eine Feier etwas Besonderes ist, aus dem Alltag herausgehoben, dass jemandem Ehre erwiesen wird und dass man dann denkt, jetzt bräuchte ich auch eine besondere Form der Sprache, um diese Ehre auch zu zeigen. Und deshalb, glaube ich, wird dann zu einem Gedicht gegriffen, dann geben sich Menschen viel Mühe, vielleicht zu reimen und einen Rhythmus zu finden.
Das für mich schönste, feierlichste Gedicht kommt auch in Ihrer Sammlung vor, Friedrich Schillers Ode an die Freude, die ja von Ludwig van Beethoven vertont wurde. Ich durfte 2011 bei der Einweihung des Konzerthauses in Reykjavik mit dabei sein und da wurde dieses Stück von Chören aus ganz Island gemeinsam gesungen. Ich habe das als einen der erhebendsten Momente in meinem Leben erlebt. Diese Worte, Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Warum kann uns Lyrik so erheben?
Hier in dem Beispiel, was Sie jetzt genannt haben, tritt sie auch in Kombination mit Musik auf. Es ist Sprache, dann auch noch Musik, also vertonte Sprache. Das ist sicher eine nochmal stärkere Wirkung. Und dann kann sie es einmal, Sie haben es eben auch nochmal vorgelesen, Freude, schöner Götterfunk. Auch da haben wir wieder den Rhythmus. Und Rhythmus ist etwas, was Menschen elementar eben auch körperlich anspricht. Normale Sprache besitzt keinen Rhythmus, aber lyrische doch oder zumindest sehr oft. Und dann sind es andere Worte als die wir kennen, eben Götterfunken. So drücken wir uns normalerweise nicht aus, aber wir wissen schon, was damit gemeint ist. Und Funken, da haben wir ein Bild vor Augen, das sprüht, etwas ist leicht. Dann dieses Göttliche und diese Konzentration in solchen besonderen Worten, da denken wir dann so, wie bei dem Ereignis, was Sie schrieben, das passt jetzt ganz genau.
Kommen wir nicht nur auf den Boden der Tatsachen zurück, sondern gehen gleich in die dunkelsten Bereiche. Krieg, Flucht, Vernichtung. Auch zu diesem Thema gibt es ein Kapitel im Ewigen Brunnen. Was kann Poesie angesichts von Krieg, Flucht, Vernichtung leisten?
Ja, es gibt, kann man sich selbst beobachten, ganz merkwürdige Wirkung. Also ich bin ja so groß geworden wie viele sicherlich. Krieg war für uns etwas sehr, sehr weit Entferntes. Ja. Und dann wusste man immer, es gibt diese Kriegsgedichte, zum Beispiel aus dem 17. Jahrhundert, Barockzeit, Tränen des Vaterlandes von Gryphius, wo also eine furchtbar zerstörte Stadt beschrieben wird. Und als dann der Ukraine-Krieg anfing, man sah diese Bilder immer, ist mir dann auch dieses Gedicht eingefallen. Plötzlich so ein Gedicht aus dem 17. Jahrhundert wird wieder gegenwärtig und denkt, ja, das ist nicht weit weg, das ist in einer Region, die ja auch räumlich von uns nicht so weit entfernt ist, passieren genau diese Dinge, die in diesen Gedichten vorhanden sind. Auch da hilft das Gedicht dann wieder, das auszudrücken. Es macht dann nichts besser, aber es hilft uns, das genauer wahrzunehmen und vielleicht auch unser Mitgefühl zu stärken.
Zum Schluss erlauben Sie eine Frage nach den Gedichten in Ihrem Leben, Herr von Petersdorf. Gibt es Anlässe, Stimmungen, die Sie gewohnheitsmäßig nach einem Gedichtband greifen lassen?
Ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich immer mit Gedichten zu tun. Das ist schon so in allen Stimmungen, aber vielleicht eine Stimmung, mit der ich im Moment auch manchmal zu kämpfen habe, ist sowas eine Vergänglichkeitsstimmung, dass Dinge vergehen, dass sie nicht festzuhalten sind. Und davon handeln Gedichte sehr oft. Auch da kann man wieder sagen, es ändert nichts, die Zeit vergeht trotzdem, aber sie vergeht vielleicht in einer anderen Weise, wenn ich sage, ja, da hat jemand diese Erfahrung des Vergehens, des Nicht-Aufhalten-Könnens, doch in eine ja rhythmische, in irgendeiner Weise dann tröstende Sprache gebracht.
Und wenn Sie für wirklich jede Stimmung und jeden Anlass Gedichte suchen, finden Sie die in dem von Dirk von Petersdorf herausgegebenen Band Der ewige Brunnen, der ist im C.H. Beck Verlag erschienen. Vielen Dank für diese wunderbaren Erläuterungen und schönen Karfreitag noch, Herr von Petersdorf.